RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Auf den Schreckensbildern aus der Ukraine sehen wir auch immer wieder Kinder, verängstigt in Kellern und U-Bahn-Schächten, auf der Flucht vor russischen Bomben und Granaten oder auch, schlimmer noch, vergewaltigt, getötet. Der Krieg ist vor allem für Kinder ein Grauen. Und wer weiß das besser als UNICEF, die Kinderhilfsorganisation? Sie ist nämlich auch weiter in der Ukraine präsent. Und Michaela Bauer ist jetzt bei uns am Handy, am Telefon, die Vizechefin von UNICEF in der Ukraine. Guten Morgen, Frau Bauer.
Guten Morgen.
Wir erreichen Sie in Lviv im Westen des Landes, wohin Sie sich aus Kiew zurückgezogen haben, als dort gekämpft wurde. Wie stellt sich bei Ihnen jetzt die Lage dort dar, in Lviv?
Die Lage in Lviv ist im Vergleich zu anderen Teilen des Landes noch einigermaßen besser, obwohl es hier natürlich sehr viele geflüchtete Familien gibt. Aber wenn wir vor allem ins Zentrum und in den Osten des Landes schauen, dann ist dort die Lage überaus dramatisch. Der Krieg ist wirklich eine Katastrophe für die ukrainischen Kinder und die Lage verschlechtert sich jetzt mit jedem Tag, den der Krieg andauert. Wenn man sich die Zahlen anschaut, das haben ungefähr rund 10,5 Millionen Menschen ihr Zuhause verloren, fast ein Viertel der Bevölkerung. Und darunter sind 4,5 Millionen Kinder, die zum Teil entweder das Land verlassen haben oder innerhalb des Landes vertrieben sind. Und die Situation ist dramatisch, weil die Wasserversorgung in großen Teilen des Landes entweder bedroht oder komplett zusammengebrochen sind. Ungefähr 1,3 Millionen Menschen haben keinen sicheren Zugang. Und Kinder leiden besonders unter dem Krieg, weil immer häufiger ja auch Häuser, Schulen, Waisenhäuser und Krankenhäuser unter Beschuss stehen. Und jeden Tag werden Kinder verwundet. Über 100 Kinder sind getötet worden. Viele mehr verwundet. Und selbst an Orten, an denen Kinder und ihre Familien jetzt Schutz suchen, sind sie nicht sicher. Also auch in Lviv zum Beispiel gibt es mehrmals am Tag Sirenenalarm und Kinder müssen in Kellern oder in Bunkern ausharren.
Gibt es denn überhaupt noch irgendwo Schulen, Kindergärten, wo Kinder hingehen können, um ein bisschen auch ein anderes Leben als nur den Krieg zu haben?
Doch, im Westen des Landes, wie ich gesagt habe, ist die Situation stabiler. Und es gibt auch Versuche eben jetzt zum Beispiel das Bildungssystem wieder zu starten. Rund 3 Millionen Kinder haben jetzt Lernen mit Distanzunterricht zum Beispiel fortgeführt. Das funktioniert sowohl innerhalb des Landes als auch für die, die außerhalb des Landes Zugang zum Internet haben. Aber zum Beispiel auch in Kollektivzentren, in den UNICEF und Partner arbeiten, haben wir versucht, zumindest mit Bildungsmaterialien wieder ein bisschen Normalität in den Alltag von Kindern zu bringen. Und auch ganz wichtig ist natürlich, dass auch über Spielen und über Lernen psychosoziale Betreuung geleistet werden kann, weil Kinder sehr traumatisiert sind in dieser Situation.
Ja, da gibt es wahrscheinlich wahnsinnig viel, was getan werden muss. Wie helfen Sie jetzt? Sie haben das ein bisschen angedeutet, psychosoziale Betreuung, auch Unterricht möglicherweise. Aber was können Sie als UNICEF da konkret leisten?
Wir versuchen in den Hauptbereichen, in denen wir arbeiten, Kinderschutz, Gesundheit und Ernährung, Wasser und Hygiene, Bildung und soziale Sicherheit Hilfe zu leisten. Wir haben auch jetzt schon in den letzten Wochen über 1.500 Tonnen humanitäre Hilfsgüter sowohl in die Ukraine und in die Nachbarländer gebracht. Damit erreichen wir in der Ukraine über 8 Millionen Menschen und darunter 2 Millionen Kinder. Und das geht zum Beispiel im Bereich Gesundheit und Ernährung geht es darum, jetzt Hilfsgüter ins Land zu bringen, wie Hebammensets, Medikamente, chirurgische Ausrüstung, Erste-Hilfe-Sets, aber auch zum Beispiel Hilfe für Kinder mit chronischen Krankheiten. Im Bereich Wasser und Hygiene geht es darum, wieder die Wasserversorgung daherzustellen, wo es möglich ist. Oder eben auch Kinder und Eltern mit Hygienekits, Windeln oder Trinkwasser zu versorgen. Und im Bereich soziale Sicherheit geht es darum, jetzt auch wirklich Bargeldhilfe zu leisten, weil das zum großen Teil eines der großen Engpässe auch ist.
Und wenn Sie jetzt die Hilfsgüter ansprechen, Frau Bauer, funktioniert das? Werden Sie da behindert oder können Sie diese Güter im Moment einführen in die Regionen, wo es am dringendsten gebraucht wird? Das stelle ich mir schwer vor.
Es ist schwer in einigen Bereichen des Landes, vor allem im Osten des Landes. Sie haben das ja gesehen, dass zum Beispiel Konvois in Städte, die umzingelt sind, wie Mariupol, immer noch nicht haltbar möglich sind. Wir haben es geschafft, aber doch in den Osten auch Hilfsgüter zu bringen, so zum Beispiel wie in Städte wie Sumy und Kharkiv. Und wir haben natürlich im Rest des Landes, da wo jetzt die Situation sich ein bisschen stabilisiert hat, Hilfsgüter leisten können, im Westen als auch im Zentrum des Landes. Aber es bleibt nach wie vor schwierig und deswegen appellieren wir weiterhin alle Parteien an einen Waffenstillstand zu schließen und wir appellieren Akteure, Angriffe auf lebenswichtige zivile Infrastruktur zu unterlassen.
Und ich nehme an, Sie appellieren auch an uns hier weit weg zu spenden weiterhin, richtig?
Ich möchte mich vor allem bedanken für die große Solidarität der deutschen Bundesbürgerinnen, die sie für ukrainische Kinder und Familien gezeigt haben. Im Lande, in dem sie Familien und Kinder aufgenommen haben, aber auch durch die großzügigen Spenden, die sie geleistet haben. Das ist nicht selbstverständlich, vor allem weil viele Menschen jetzt heutzutage ja auch weniger Geld verfügbar haben. Aber es ist eine ganz große Hilfe für die Kinder und die Familien in der Ukraine.
Sagt Michaela Bauer, Vizechefin von UNICEF in der Ukraine. Frau Bauer, danke, dass Sie Zeit hatten für uns heute früh.
Herzlichen Dank.
Zur Kriegsvorbereitung gehörte in Putins Russland, die Opposition zum Schweigen zu bringen. Durch Mord, wie an dem Regimegegner Boris Nemtsov, durch Gift und Straflager, wie an Alexei Nawalny, durch Verbote von Organisationen und Medien und schließlich durch Massenfestnahmen von Protestierenden gegen den Krieg. Widerstand gegen Putin und seinen Krieg gibt es nur noch im Untergrund. Zum Beispiel von Artyom Orlov, 28 Jahre jung, arbeitsloser Politologe in St. Petersburg. Er hat 2 Jahre an der Freien Universität Berlin studiert, so konnte ich auf Deutsch mit ihm sprechen. Orlov protestiert aus Sicherheitsgründen nicht mehr auf der Straße, wollte im folgenden exklusiven Interview aber ausdrücklich mit seinem richtigen Namen angesprochen werden. Herr Orlov, ist das nicht irrsinnig riskant?
Ja, natürlich, das ist sehr riskant zu protestieren und solche Interviews zu geben. Natürlich, das ist sehr riskant und gefährlich, gerade in Russland. Man kann zum Beispiel einige Worte jetzt nicht in Russland öffentlich verwenden, zum Beispiel Krieg. Das ist verboten jetzt. Im März wurden viele schreckliche Gesetze in Russland verabschiedet und jetzt wird in Russland alles zensuriert.
Wie arbeiten Sie denn im Widerstand?
Früher war ich Mitglied von oppositionellen Parteien. Ich habe auch politische Organisationen gegründet, aber das war früher. Jetzt unterstütze ich Menschen, die diese Protest leisten und ich helfe, wie ich kann. Aber darüber will ich nicht mehr sprechen. Das kann natürlich sehr gefährlich sein.
Fühlen Sie sich allein? Die Mehrheit in Russland ist ja offenbar von Putins Medien so weit eingeschworen, dass es Nazis seien in der Ukraine, die bekämpft werden müssten.
Ich fühle mich nicht allein, zum Glück. Es gibt viele junge Menschen, die gegen Putin sind. Sie protestieren, sie machen verschiedene Aktionen. Es gab ein paar Aktionen letzte Woche in St. Petersburg und gestern gab es auch eine Aktion in Moskau. Vielleicht haben Sie darüber gehört. Wir treffen uns, wir sprechen und wir unterstützen uns gegenseitig, aber gleichzeitig gibt es natürlich ältere Menschen, die Menschen, die 20, 30 Jahre älter als ich, und sie unterstützen natürlich Putin. Und das ist sehr schwierig, mit diesen Menschen zu sprechen. Und wenn du mit diesen Menschen sprichst, dann fühlst du dich allein, würde ich schon sagen.
Jetzt ist der Krieg schon 42 Tage alt. Schreckliche Bilder erreichen uns aus der Ukraine von Kriegsverbrechen. Verändert sich da die Stimmung in St. Petersburg oder sind es eigentlich eingefrorene Fronten?
Ich würde so sagen, die Menschen, die schon gegen Putin waren, die gegen Krieg waren, sie unterstützen diesen Krieg immer noch nicht. Aber die Menschen, die unterstützen Putin, sie haben seine Meinung nicht geändert. Das ist leider so.
Unser Bundespräsident sagt, Putin ist ein eingebunkerter Kriegstreiber. Also Proteste erreichen ihn überhaupt nicht?
Ja, ich würde es schon sagen, ja. Die Proteste erreichen ihm gar nichts.
Was sind dann Ihre Ziele im Widerstand, Herr Orlov?
Was ist unsere Ziele? Naja, das ist eine schwierige Frage. Eine gute und gleichzeitig schwierige Frage. Was können wir dann machen?
Also es könnte ein Ziel sein, das Regime Putin zu beenden. Es kann ein Ziel sein, den Krieg zu beenden.
Ja, klar, wir wollen den Krieg beenden. Wir wollen Regimes enden, aber gleichzeitig verstehen wir zum Beispiel, wir gehen auf die Straße und wir werden dann gleich alle verhaften und das bringt gar nichts. Aber verstehen Sie, wir müssen etwas machen. Wir wollen einfach ein Zeichen für ganze Welt setzen, dass nicht alle Russen für diesen Krieg sind, dass wir nicht Putin unterstützen. Das ist unser Ziel. Das ist für uns ganz wichtig.
Abgesehen vom Widerstand, wie gestaltet sich das Leben in St. Petersburg? Haben die westlichen Sanktionen Auswirkungen bei den Menschen?
Naja, natürlich, es gibt diese schon Auswirkungen. Zum Beispiel vor einem Monat konnte ich nicht mein Geld abheben. Und das ist sehr schrecklich, würde ich schon sagen. Und natürlich, wenn du in den Laden gehst, dann siehst du zum Beispiel, dass die Waren 2-3 Mal teuer geworden sind. Zum Beispiel Buchweizen oder Reis kostet jetzt 2-3 Mal teuer. Und manchmal kannst du diese Waren einfach nicht kaufen. Oder wenn du Buchweizen kaufen willst, dann kannst du nicht mehr als 3 Kilo kaufen, du darfst nur 2-3. Es gibt diese Beschränkungen jetzt. Viele Menschen haben Arbeit verloren, viele meiner Bekannten, meine Freunde, sie suchen gerade ein neues Job, aber das ist ganz schwierig zu finden.
Hier kommen immer mehr Russen an, die ihr Land verlassen haben. Intellektuelle, kritische Geister, Wissenschaftler. Warum bleiben Sie in St. Petersburg und kommen nicht beispielsweise nach Berlin, wo Sie ja schon gelebt haben?
Naja, ich habe kein Visum, ich habe keine Arbeitsgenehmigung. Ich kann einfach nicht nach Deutschland fahren. Das ist ganz schwierig. Um zu fliehen, muss man einfach ein Visum haben. Und das ist schwierig zu bekommen. Und ich habe schon gesagt, ich konnte nicht mein Geld abheben, deswegen habe ich auch kein Geld, nach Berlin zu fahren. Vielleicht haben Sie gehört, jetzt kann man nicht mit einer Visa-Karte oder Mastercard, die in Russland gestellt wurde, im Ausland bezahlen. Das ist auch ein Hindernis zu fliehen.
Sie sind also in gewisser Weise gefangen in St. Petersburg.
Ich würde schon sagen, ja, das ist schwierig.
Nochmal unser Bundespräsident, der sagt, mit Putin kann es keine normalen Beziehungen mehr geben zu Russland. Schwierige Frage, aber wie sehen Sie die Zukunft Ihres Landes?
Ach, ich möchte sagen, dass ich ein anderes Regime wünsche, aber das ist jetzt verboten, in Russland zu sagen, öffentlich natürlich. Ja, ich möchte eine freie Russland ohne Putin, das will ich auf jeden Fall und ich möchte in einem demokratischen, freien Land leben.
Sie sind erst 28, also noch sehr jung. Glauben Sie, das werden Sie erleben?
Naja, ich hoffe.
Artjom Orlov im RBB 24 Inforadio. Er ist Politologe im Widerstand in St. Petersburg.
RBB 24 Inforadio. Vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.